Freunde, bevor wir jetzt hier anfangen, noch mal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr in Zukunft plant, euch Tattoo-Equipment zuzulegen, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, guckt euch vorher einmal eben kurz unsere Webseite an, www.tftn-podcast.com. Da findet ihr unter dem Reiter Deals nämlich richtig viele geile Deals. In den meisten Fällen bekommt ihr 10%, zum Beispiel bei Coal Black Tattoo Supply, bei Cheyenne Professional Tattoo Equipment, bei Killer Ink Supply, bei Chaos Nero und bei Muro Star, just to name a few. Die Liste wird ständig erweitert, deswegen guckt vorher vorbei, www.tftn-podcast.com oder über die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Bis später.
Wenn ich mal ein bisschen mehr ankommen könnte, dann könnte ich auch wieder mehr machen, weil ich im Moment einfach immer nur auf dem Zahnfleisch krieche und im Arsch bin, wenn ich irgendwo, egal wo ich ankomme, ich bin einfach müde.
So, second try. Das ist irgendwie ein kleiner Fluch drauf. Aber herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tales from the Needle Tattoo Podcast. Mein Name ist Seb Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen und Künstlern und heute sind wir auf der 0774X Invitational 3.0. Dritte Ausgabe jetzt mittlerweile. Und ich habe mir jemanden für ein Follow-up eingeladen.
Das erste Follow-up habe ich.
Erste Künstler-Follow-up auf jeden Fall. Ihr kennt sie, ihr liebt sie. Es geht auf Schubs. Alles klar.
Hallo, ich bin nochmal da, weil ich so sympathisch bin.
Da haben wir uns vorher, das habt ihr jetzt leider verpasst, muss man dazu sagen, so, das ist, wurde mal wieder gefressen. Das ist irgendwie immer, wenn wir uns unterhalten, dann bricht die Aufnahme ab.
Das brauchen wir alles zwei Anläufe.
Hast du gut geschlafen?
Ja, so eine 6 von 10, würde ich sagen.
6 von 10?
Ah, okay.
Na, okay. Ah, okay. Wie ist deine Unterkunft?
So eine 3 von 10, würde ich sagen.
Wirklich?
Jetzt, wo es warmes Wasser gibt, ist besser.
Stimmt, du hast kaltes Wasser gehabt, ne?
Ja, 3 Tage hatte ich kaltes Wasser. Und es ist so ultra hellhörig. Und es war auch, ich habe das über eine dieser Seiten gebucht. Und da war überhaupt gar nicht ersichtlich, dass man sich das Badezimmer teilen muss.
Ein Gemeinschaftsbad?
Ein Gemeinschaftsbad, ja. Boah, das hatte natürlich den Vorteil, dass ich eine herzliche Einladung von Sepp und Micky zum Duschen in deren Wohnung bekommen habe. Und die habe ich auch dankend angenommen.
Und ich dann von der Überwachungskamera auf einmal ein Dings gekriegt habe, Person vor der Vordertür entdeckt.
Die
und
ich Person guck, war ich.
Die warst du,
das
genau.
War ich.
Naja, du hast nur geduscht, das ist in Ordnung.
Ja, das denkst du.
Ja.
Habt ihr meine süße Notiz schon gefunden?
Nee.
Ja. Dann halt mal ausschauen.
Das ist das Problem.
Ich habe euch mit Kot was in die Dusche gemacht.
Ja, das ist. Das wäre wild auf jeden Fall. Definitiv. Stell dir vor, kommst nach Hause und dann so.
Ist uns gar nicht aufgefallen.
Und dann will man so beschwichtigen, sagt so, ja, du, die ist aus Frankfurt. Also,
ich bedanke mich.
Ja, wir genau. Da so. Sagen die Leute so halt auch mal Hallo. Oder mal Dankeschön. Oder mal ähnliche Sachen. Nee. Ja, ich, also weiß, bist du so ein Kaltduschtyp? Nee, ne? Eigentlich nicht.
Ich habe ja tatsächlich angefangen mit Eisbaden, minder regelmäßig, jetzt wo ich wieder mehr unterwegs bin, aber im Sommer habe ich das ziemlich konsequent durchgezogen. Ja. Es ist immer das Gefühl danach ist ganz toll.
Ne?
Aber alles, was davor kommt und währenddessen, vor allem, ich habe bei Stefan Pütz, vielleicht kennt den einen oder andere, aber auf jeden Fall ist Kampfsportler und der macht so Sachen und der, ich glaube, der eisbadet nur.
Ja.
Und der sagt pro Wasser, also pro Grad 1 Minute.
Mhm.
Er sitzt aber mal 12 Minuten da.
Oh, 12, ja gut, 12 Grad ist ja jetzt nicht direkt Eis.
Nee, aber ja, aber das schon, also kalt ist es auf jeden Fall.
Ich habe letztes Jahr saß ich bei mir auf der Dachterrasse, ich habe mir so eine Regentonne geholt, habe dann erstmal festgestellt, so ich muss alles da neu lernen, weißt du, zum Beispiel, dass man, wenn man sich, ja danach, danach, genau, nee, aber dann zum Beispiel, dass man das Wasser da auch im Winter nicht stehen lassen kann, ohne dass sich da Algen bilden, so. Weil dann irgendwann habe ich geguckt und dachte, ja, das sieht blau aus, das sieht ungesund aus, da sollte ich nicht mehr rein.
Ich gehe da lieber nochmal rein.
Genau, da gehe ich nochmal rein.
Dreimal noch.
Das war nämlich so kalt, weil es ja eben draußen steht und Schnee gelegen hat, dass sich innen drin Eiskristalle gebildet haben und ich mir crazy die Knie aufgeritzt habe dabei, weil die natürlich spitz sind und scharf.
Ei. Ja. Ja, das ist gemütlich. Und da bleibst du dann wie lange drin?
2 Minuten.
Ja, da will ich schon, also bei Eiswasser bin ich auch komplett, das tut ja einfach nur weh.
Aber merkst du dadurch was, außer für den Moment
Schmerz?
Danach?
Also,
das ist so, es ist eigentlich nur sowas, man selber gegen sich selber, ne?
Ja, genau. Also ich habe, es soll ja so viele Vorteile haben und so gut für den Körper sein. Ja. Mein Immunsystem ist nach wie vor absolut gefickt.
Verstehe ich gar nicht, wie das kommt.
Aber ja, ich nehme halt auch alles mit, was ich im Zug so mitnehmen kann.
Das stimmt. Meinst du, das ist es? Meinst du, die Deutsche Bahn ist dafür verantwortlich?
Mit. dafür verantwortlich.
Hast du eigentlich einen Führerschein?
Was?
Naja,
gut. Gerade jemand dann, was? Nee.
Nee? Nee. Naja, gut, aber du bist ja, stimmt, du warst ja gebürtige Hamburgerin, ne?
Ja, und Frankfurt, ja, ich bin dran. Ja, doch, ich brauche das schon. Wir machen uns alle nichts vor, ich brauche das. Aber ich bin dran. Aber
du
ich
mit einem Führerschein?
Auch, ja, weil ich, mein ganzes Leben wäre schon besser mit einem Auto und einem
das
Führerschein.
Stimmt. Ja, das ist richtig.
Aber ich bin ja dran. Aber ich bin auch immer nicht lange genug in einer Stadt, also im Moment zumindest, immer nicht lange genug in einer Stadt, dass ich dann einmal eben kurz 2 Wochen diesen Kurs da durchdödeln kann.
Echt?
Ja.
Ja, du pendelst ja immer, ne?
Ja.
Berlin, Frankfurt.
Ja, und dann bin ich mal vielleicht 2 Wochen am Stück in Frankfurt, aber dann gibt es da mal keine Termine und dann müsste ich ja, es ist einfach alles sehr hochschwellig. Es gibt Dinge, die sind, ich wünschte, ich könnte einfach, so wie in den gib mir ein, so, ich meine ein Wochenende. Kümmere ich mich richtig intensiv darum und fahre dir hier alle Strecken, die du vor mir haben willst. Aber ich will das nicht hier über Monate und so.
Ja, verstehe ich. Aber ihr habt Frankfurt doch auch freigespielt. Das müsste es doch auch so geben, oder?
Ja, eigentlich. Ich frage mal im Bahnhofsviertel die Bullen, was die so. Wenn ich jetzt einen Führerschein haben will,
ja,
und ich gebe dir 100 Mark.
Genau. Angenommen jetzt mal, ich kann nicht fahren, ich kann das nicht, aber ich würde das gerne trotzdem.
Ich glaube, ich kann das.
Tja.
So, weil wer alles Auto fährt, da, ich kann auch Auto fahren.
Da muss man wirklich sagen, das ist nun wirklich keine Hürde.
Kennst du das, wenn du so von Sachen 100% sicher bist, dass sie richtig gut liegen, aber du hast sie noch nie gemacht?
Ja.
Ich glaube, ich kann richtig gut hier Snowboard fahren.
Ja?
Ja, ich glaube, ich bin ein richtiger Profi. Also ich habe es schon mal auf der Kinderpiste im Snowdome gemacht.
Ja.
Ich war jetzt nicht überragend, aber ich war auch nicht schlecht. Ich glaube das und Schlittschuhlauf. Ich glaube, das sind Dinge, die mir wahnsinnig gut liegen.
Bist du noch nie Schlittschuh gelaufen?
Als Kind irgendwann, und ich weiß, dass ich mir da schon eingeredet habe, so, boah, pfiuh, ich bin hier übelst am Start.
I am it.
Ganz genau. Aber ich kann mich jetzt, also ich wüsste jetzt nicht, wie meine Skills da jetzt aussehen würden.
Ich finde, Schlittschuhfahren geht. Also da hatte ich nie irgendwie so das große Ding. Snowboardfahren fand ich krank schwer.
Ich konnte von vornherein sehr gut Skateboard fahren, also sehr gut, aber ich kann mich schon, seit ich ein kleiner Stöpsel bin, kann ich mich sehr gut auf dem Ding halten und mein Hund zieht mich ja oder hat mich ja auch eine ganz lange Zeit gezogen. Snowboard ist halt gegen, du musst dich ja irgendwie anders hinlehnen, dass es bockt, aber ich glaube, ich könnte da richtig miese Tricks machen, aber ich will nicht.
Also ich bin 12 Jahre Skateboard gefahren und ich kann dir erzählen von meinem ersten Mal auf dem Snowboard. Da waren wir in Tschechien, irgendwo in den Bergen und ich habe nur, das waren nur 2-3 Stunden, die man da auf so einem Idiotenhügel dann da sich ein paar Mal auf die Fresse gelegt hat. Ne? Dann habe ich das gemacht. Schlepplift habe ich beim ersten Mal gestanden, weil die Boardbalance hat man dann ja.
Ja.
Aber ich habe mich nur aufs Maul gelegt. Und so zu einem Punkt, wie beim Stand-Up-Paddeln, auch beim ersten Mal, so wirklich nur so, dass es echt frustrierend ist. Du stehst gerade und dann liegst du schon wieder.
Kannst du nicht.
Beim ersten Mal, ich habe so ein Snowboard auf Mallorca war das. Ich habe so ein Surfbrett gekriegt und ein Paddel und habe dann den Fehler gemacht.
Bist du auch auf eine Meer gegangen?
Nee. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich aufs Board geguckt habe und nicht in die Weite. Das war der Trick.
Ach.
Ja. Hat es mich gewickelt ein paar Mal.
Ja, aber da muss ich sagen, da denke ich mir immer, machen sie ja auf der Alster in Hamburg auch immer.
Ja.
Und dann dachte ich immer, welcher Depp schafft es denn nicht, da drauf zu stehen? Ja, das ist wirklich
einer.
Eine große Fläche, auf der man da stehen kann.
Ich kann dir sagen, auf jeden Fall, was Snowboardfahren angeht, ist das eine Geschichte. Du musst halt beim Skaten machst du ja viel mit dem Vorderfuß.
Ja, und beim
Snowboardfahren musst du immer den Arsch rumschmeißen.
Ja, und vor allem stehst du die ganze Zeit parallel so.
Ja.
Und dann, wenn sich das dann unbequem verkantet, fliegst du ja richtig. Und vor allem, meine Illusion war so, Schnee wird nicht so wehtun.
Oh, doch.
Aber wenn du dir das Brett auch selber gegen den Nacken haust mit deinen Füßen, weil
das
dich quasi
hart
aufkringelt.
Ja,
so,
das ist krass.
Das bockt nicht.
Bei Skiern ist ja der Vorteil, da gehst du dann selber raus, aber bei Snowboard hast du wirklich das Problem.
Hängt halt.
Ja. Boah, da bin ich übermütig geworden. Das war das Paradoxe. Ich habe dann diese 2-3 Stunden auf dem Snowboard gemacht, habe dann irgendwann ein Snowboard geschenkt gekriegt, war dann nie wieder fahren. Und 2 Jahre später bin ich mit Leuten dann in den Skiurlaub gefahren, also in Snowboardurlaub besser gesagt, und konnte auf einmal Snowboard fahren.
So. Man muss das einfach nur, aber ich glaube, im Skiurlaub würde ich mir einfach so uncool, würde ich mir so einen Schlitten nehmen.
Aber es ging.
Bock, mir weh zu tun.
Ich habe mir auch gar keine Platte gemacht. Es ging auf einmal so. Das war beim Graffiti-Sprühen zum Beispiel auch. Beim ersten Mal habe ich mir crazy einen abgebrochen. Dann waren da ein paar Monate zwischen und man geht das ja im Kopf so durch. So das Gefühl, das manifestiert sich irgendwie und auf einmal geht's dann mit Distanz.
Ich muss sagen, bei Graffiti war es am Anfang für mich viel leichter. Also ich male jetzt ja nicht so super oft und regelmäßig, aber ich habe jetzt noch nie was gemalt, wo ich danach nach Hause gegangen bin und dachte so, ach, Dreck.
Nee?
Nee.
Immer?
Nee. Nee, also ich bin nicht 100% zufrieden, aber das, mit dem Anspruch gehe ich auch gar nicht an eine Wand. Und ich denke mir immer so, am Ende ist besser, als ich dachte. Und das halt, weil ich ohne groß nachzudenken dann einfach irgendwas mache und das dann meistens auch funktioniert. Und mein erstes Graffiti ist erstaunlich gut geworden. Das kann man irgendwo auf meiner Instagram-Seite recht weit unten sehen. Das ist so eine schwarze Spinne.
Und, oh krass, auch sowas Filigranes.
Ja, und ich dachte halt so, ich mach mal Hyperrealismus einfach. Ich probier's einfach mal.
Natürlich.
Also ist jetzt nicht Hyperrealismus, es ist aber eine solide, ist solide. Es, ja. Es ist in dem Bild nicht aufgefallen, dass es von einem Anfänger gemalt ist und dass ich dafür vielleicht 16 Stunden gebraucht habe. Aber
das ist, krass, das ist halt so. Kilian hat es mal auf den Punkt gebracht, man macht einen Schritt vor und macht sich damit alle anderen Schritte vorher wieder kaputt und fängt dann wieder von vorne an praktisch.
Ja, und vor allem, wenn man dann vom Tätowieren oder vom Bleistiftzeichnen kommt, was ja komplett anders funktioniert.
Ja.
Und dann auf einmal sich der Gedanken machen, auch noch mit Farben, so was kommt jetzt wohin? Und ich habe schon gedacht, ich mache es mir leichter, indem ich einfach alles Black and Gray mache. Aber das ändert gar nichts.
Nee, Handwerk ist es ja trotzdem, ne? Wie bei einer Tattoo-Nadel. Du musst halt immer denselben Abstand zur Wand haben oder zumindest halt wissen, was du tust.
Ja, und auch wissen, wann kommt welche Farbe wie. Also so. Den Background, den macht man ja ganz zum Schluss gefühlt erst so. Und ich habe halt erstmal angefangen, so, ich grundiere mir jetzt erstmal die Fläche, um es dann nochmal und nochmal und nochmal zu machen.
Rollst du oder sprühst du?
Kommt drauf an. Also ich habe auch schon ganze Wände mit einer dicken Chromdose vorgesprüht, weil ich halt Chrom-Hintergrund haben wollte. Aber ansonsten.
Ich habe noch nie gerollt, einen Hintergrund, aber ich habe auch noch nicht viele gemacht. Ich habe immer gesprüht.
Es erspart schon viel Dosen, muss man
sagen. Das stimmt.
Aber es ist halt super scheiße zu tragen. Und ich habe mir einmal eine Rolle gekauft, die habe ich dann einmal nicht sauber gemacht.
Ja.
Dann ist sie festgetrocknet. Ja. Dann habe ich sie in trockenen Zustand weiter benutzt, bis sie den Geist aufgegeben hat. Dann habe ich ganz oft vergessen, also dann habe ich meine Streiche immer mal wieder mitgenommen. Und jeder, der Streiche schon mal länger aufbewahrt hat, weiß, dass sie irgendwann ganz toll riecht.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, scheiß drauf. Ich kaufe mir einfach eine Ultrawide und dann.
Nee, da habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Ich finde das so auch besser. Ich bin mit Dustin das erste Mal hier nach 15 Jahren wieder an die Wand gegangen so, und habe mir da einfach nochmal, wie man das professionell macht. Ich habe früher auch einfach Dose genommen und losgelegt, ohne Plan, ohne alles. Und ich sticke jetzt zu diesem Protokoll. Ich mache das jetzt auch so. Ich hole mir immer schwarze Burner-Dosen oder so und mache dann da einmal vor.
Ja, ja.
Immer vor allem, so es hört sich
immer,
so
an. Ich gehe immer die dreimal, die ich das jetzt gemacht habe.
Ja. Es ist tatsächlich dreimal jetzt,
Mir hat auch letztens einer gesagt, voll cool, dass du wieder anfängst, voll cool, ich habe gesehen, dass du wieder angefangen hast mit Graffiti und ich dachte so, ich habe jetzt dieses Jahr zwei Bilder, glaube ich, gemalt. Ich würde nicht sagen, ich habe wieder angefangen. Ich würde es gern öfter machen, aber.
Es ist aber auch manchmal krass, finde ich, wenn man sich das anguckt, so beim Graffiti hat man ja immer das Problem, also was so ein bisschen strange ist, wenn man jetzt, sage ich mal, vom Tätowieren kommt, da ist man ja, das Bild sieht man ja für immer im Bestfall, ne?
Ja.
Auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum und beim Graffiti ist es halt so, ich habe jetzt im September hier auf dem Marktplatz was gemacht, aber so einer Veranstaltung, so eine Leinwand einfach in dem Sinne und es waren dann einfach irgendwie, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe aufgehört und direkt danach war es weg.
Ja.
So.
Das ist halt auch, ey, auch ich habe teilweise, ich habe ja eine Zeit lang auch mehr gemalt, als ich in Wilhelmsburg gewohnt habe. Und da an den öffentlichen Wänden, ich habe abends das Bild, als es dunkel war, fertig gemalt. Dann bin ich morgens mit meinem Hund 5 Minuten dahin gelaufen, um ein Foto zu machen. Und dann war es entweder schon komplett überstrichen oder irgendwelche Kinder haben reingetaggt oder so. Und dann denkst du dir auch so, es waren nur 10 Stunden.
Ja, gar genau.
Kein Ding.
Mann,
gar kein Ding. Ich finde auch, bei Graffiti ist halt im Vergleich zum Tätowieren oder zum Zeichnen oder zu allem anderen, wo du malst, es ist halt so unbequem.
Ja.
Also ich mach's voll gerne im Sommer. Im Sommer klebst du dann halt voll mit diesem Staub.
Ja.
Und es ist super heiß Und im Winter frierst du dir halt übelst einen ab und es ist auch super kalt an den Händen.
Ich habe ja auch immer noch Farbe. Ich habe schön, ich habe nämlich mit der Hand habe ich gecuttet und habe da habe dann halt irgendwie versehentlich meine Uhr.
Meine Jacke. Ich habe hier, da sind ganz viele Chromsprenkel ja drauf und ich habe mich damit abgefunden, dass alle meine Klamotten einfach mit irgendwas versaut werden.
Aber ist ja auch cool irgendwie, ne?
Ja, manchmal sind aber auch weiße, also freshe Klamotten sind auch manchmal cool. Ja. Also ich habe mich schon mit meinem Tattoo, alle meine Hosen haben irgendwelche Sprenkler, alle meine Schuhe, eigentlich alles, was ich besitze, ist irgendwo schwarz. Und jetzt halt auch noch ein bisschen mit Lack, aber das ist halt das Leben eines Künstlers, was ich sagen.
Ich wollte es gerade sagen, wenn ich so an mir runtergucke, jetzt in den letzten Tagen ist das auch so das lebensbejahende Schwarz, was soll man machen? Ich bin halt auch noch so ein blasser Typ dabei, das heißt, ich sehe dann aus so, ne? Gespensterkostüm in Schwarz gehüllt.
Ja.
So ist das dann bei uns.
That's life.
Blonden Leuten. Aber gut, so läuft's. Ja, du hast eine witzige Technik, wie du deine Schuhe einpackst, auf jeden Fall. Ich habe nämlich zwischendurch gedacht, die sind neu, also so richtig neu und fast neu.
Die sind fast neu, aber es ist wichtig. Also ich hatte eine Zeit lang Arbeitslatschen, aber das ist auch nervig, weil die relativ viel Platz wegnehmen, wenn du unterwegs bist. Ich packe einfach meine Schuhe mit Frischhaltefolie ein, weil ich keine Lust habe, immer in Socken zu arbeiten, was ich auch eine ganze Zeit lang gemacht habe. Aber ich habe mir auch schon 1000 Schuhe verschossen und ich will auch meine schönen Schuhe anziehen. Ja. Und wenn ich immer tätowieren muss, dann muss ich auch, ich will nicht immer aussehen, als hätte ich Arbeitskleidung an.
Ja, eine Schürze und so ist ja auch kacke zum Beispiel.
Ja, kann ja auch cool sein. Ich würde zum Beispiel, wenn ich so Blackouts machen würde oder wenn ich mit Farbe tätowieren würde, dann würde ich, glaube ich, eine Schürze tragen. Aber auch da, und vor allem ist es ja immer der Moment, wenn man sich die Klamotten verkackt. Das ist immer der Moment, wo man sich denkt, ja, mache ich nur ganz kurz, ich passe auch auf.
Ja.
Und dann bam.
Ich habe auch verschiedene Arten von Schürzen schon ausprobiert. Es gab damals auf der Ink Explosion in Mönchengladbach, hat Anni immer von Carhartt irgendwie halt die Schürzen fit gemacht. Die sind geil.
Die sind nice.
Da habe ich zwei Stück von.
Die sind nicht lang genug.
Die sind nicht lang genug und es wird halt echt warm. Und ich bin so ein Typ, ich schwitze schnell und ich brauche dann auf jeden Fall so, also ich mag das nicht, wenn ich dann irgendwie mich dann vorher noch verkleide. Ich habe da lieber Klamotten an, die dann voller Farbe sind.
Komplett.
Und wie hast du dich eingelebt in Frankfurt? Das letzte Mal warst du ja gerade eben...
recht frisch da. Also, es ist schwierig, sich überhaupt irgendwo einzuleben, ist mir aufgefallen.
Ja?
Ja. Also ich bin jetzt so wohnungsmäßig und so bin ich in Frankfurt angekommen. Aber es sind ja viele verschiedene Faktoren, die zu einem angekommenen Leben dazu beitragen.
Zum Beispiel?
Naja, soziales Umfeld und Arbeit und unter anderem auch sowas wie Wohnungen. Und also ich meine, ich bin in Frankfurt jetzt, ich bin schon ganz gut aufgestellt, aber irgendwie so richtig dieses, ich bin hier jetzt angekommen, ich kann gar nicht so richtig rausfinden, ich kann nicht so richtig benennen, woran genau es liegt, dass ich da nicht angekommen bin. Aber ich merke ja, dass ich es nicht bin, weil ich halt immer, es zieht mich ja die ganze Zeit trotzdem irgendwie nach Berlin und nach Hamburg und nach Jena und irgendwie rum.
Das finde ich witzig, dass du Jena mit nennst dabei, weißt du?
Ja, so. Aber ich bin, es gibt 3 Guestspots und Jena ist einer davon.
Das finde ich auch wirklich, da bin ich jedes Mal so ein bisschen stolz, wenn ich das sehe und mir denke, so, das finde ich echt cool, dass du hier am Start bist.
Nicht so oft, aber...
muss man ja auch nicht. Hier gibt es ja auch nicht so viel. Ne?
Ja, aber also ich meine, Berlin ist halt so der, das vereint halt im Moment so alles... zum Abgrasen irgendwie.
Ja, zum Beispiel für mich wäre das gar nichts. Hamburg wäre das Einzige in Großstadt, was ich mir vorstellen könnte, aber da habe ich auch noch nicht länger als 2 Wochen am Stück gewohnt.
Mhm.
Und ich glaube, also so, du bist auf jeden Fall, wenn du in einem Dorf, so wie hier, so 100.000 Einwohner, Katastrophe.
Ich finde es ja auch süß, dass Jena sich so benimmt wie eine Großstadt. Aber ihr seid überhaupt gar keine Großstadt.
Nee, sind wir gar
nicht. Ihr seid gar nicht.
Nee.
Man kann ja alles zu Fuß wunderbar erreichen.
Ja, genau, richtig.
Es gibt gar nicht so viel.
Wir sind hier ein Dorf mit Straßenbahn, sagen wir immer.
Ja, genau.
Ja, das mag ich daran.
Ja, also ja, es ist in Frankfurt auf jeden Fall auch trotzdem sehr schön, aber es fehlt zum Beispiel so ein... Der ist der Bogen zum nächsten Thema mit meinem Studio. Es fehlt halt ein Alltag der das Tätowieren mit einbezieht, weil ich, also das Studio ist ja in Michelstadt. Mhm. Das ist nochmal so 1:15. Also, sowohl mit Auto als auch mit der Bahn ist es über 1 Stunde von Frankfurt entfernt.
Ach, krass.
Und es ist halt Michelstadt. Also, es ist jetzt nicht so, da gibt's jetzt nicht eine Tattoo-Szene, wo man sagen könnte, okay, ich hole mir jetzt einfach noch 2, 3 Tätowierer mit in den Laden und dann arbeitet man da halt. Und am Anfang fand ich's auch super nice, alleine zu arbeiten, weil du hast halt so voll deine Ruhe und ich kann mein Ding machen und ich mache auch echt gerne mein Ding.
Ja.
Aber so für den kreativen Austausch oder auch einfach nur mal um, also, und ich meine das jetzt überhaupt nicht, ich habe 90% meiner Kunden sind ganz wunderbar und zuckersüß so, aber es gibt die 10%, die eben auch vielleicht, weiß ich nicht, noch den ein oder anderen Hintergedanken dabei haben, sich einen Termin zu holen. Und die mir vielleicht, also, ne, die einfach einen unangenehmen Vibe mit in diese Sitzung bringen und mit denen dann alleine sein.
Den geht's nicht ums Tattoo.
Ja, denen geht's vielleicht auch ums Tattoo, aber die folgen mir auf jeden Fall auch auf anderen Plattformen so und das lassen die auch aushängen. Und dann stellst du das, also merkst du das jetzt schon am Anfang beim Motivbesprechen im besten Fall und dann kannst du noch sagen so, oh Bro, lass es mal lieber doch nicht machen, so jetzt hier 8 Stunden aufeinander hängen. Aber manchmal outen sich diese Leute dann halt auch erst im Laufe einer Sitzung und dann hängst du da halt 8 Stunden alleine in irgendeinem Dorf so.
Ja, das stelle ich mir nämlich so ein bisschen, also das ist, glaube ich, für mich auch der Punkt, wo ich mir denke, so das stelle ich mir schwierig vor, weil man hat ja so ein ambivalentes Verhältnis dazu, ne? Auf der einen Seite, klar, die supporten einen so und das ist alles richtig cool, aber manche haben halt da auch nicht so richtig das Maß.
Ja, genau, also es gibt, also ich appelliere mal so ein bisschen an den Menschenverstand, weil ich mir denke, so es gibt ja auch die Kunden, die einfach trotzdem cool sind. Und am Ende ist mir ja recht und egal, im besten Fall, wo du mir sonst folgst oder was, also wie deine Ansichten so zu mir sind, weil wenn du einen Tattoo-Termin bei mir buchst, dann gehe ich davon aus, dass du in erster Linie an meiner Arbeit interessiert bist und halt ein Tattoo von mir haben möchtest.
Ja, voll.
Und das sollst du ja auch in bester Qualität bekommen.
Ja.
Und es gibt ja, also wirklich, überwiegend alle meine Kunden kriegen das ja auch hin und sind einfach lieb und süß und keine Ahnung, mit denen habe ich dann eine angenehme Sitzung. Aber einige Leute checken das irgendwie einfach nicht. So, und also, und man, ich sag mal, meine Zündschnur wird auch zunehmend kürzer, weil ich das halt schon auch in den Anfragen teilweise so rauslese und mir dann einfach denke so, ja, nee, wir gehen danach jetzt dann nicht noch irgendwie was trinken. So, hä?
Du hast nicht mein Leben gekauft.
Nee, und wir wissen, also du kannst doch auch noch gar nicht wissen, du kennst jetzt meine Instagram-Seite so und bitte stell mir nicht über meinen Privataccount jetzt eine, und ich mache Gänsefüßchen, die keiner sehen kann, aber eine Tattoo-Anfrage.
Ja.
So, wo du mir erstmal 3 oberkörperfreie Bilder schickst, wo du am Flexen bist.
Boah, das ist auch so unangenehm.
Sorry, aber weiß ich nicht.
Da frage ich mich aber auch bei Kerlen immer, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst so. Weißt du, wo das klappt? Bei den Gays. Da klappt das.
Na, würde ich nicht pauschalisieren. Aber, okay, aber vielleicht, ich sag mal, auf einer einschlägigen Plattform,
genau,
die dafür gemacht ist,
richtig,
kann das bestimmt funktionieren.
Ja. Weil die ich kenne, die damit zu tun haben, die sagen, ja, das ist bei uns hier Dating oder so, ist ganz easy, ne? Da gibt's halt erstmal ein Pimmelfoto dann wollen wir und dann jawohl und dann passt das. Also wie gesagt, ne, nicht bei allen natürlich.
Ja, aber das kann man auch, glaube ich, ziemlich beschränken auf die Plattform, auf die das dann auch gehört.
Genau.
Also, oder ne, wenn es halt offensichtlich ist, so, aber
da ist ja ein gewisser Konsens, indem man halt auf so einer Plattform, die nur dafür da ist. Ne?
Ja, den biete ich nämlich nicht.
Nee.
Also, weil selbst auf den Plattformen, auf denen ich mich rumtreibe, gehört es ja zum guten Ton zu fragen, ob man sowas schicken soll, darf.
Das stelle ich mir nämlich wirklich schwierig vor, dass man da halt, also dass manche Leute diese Grenze im Kopf nicht, also was auch creepy ist, so, weißt du, also so, ne, dass sie das halt irgendwie nicht hinkriegen.
Ich glaube, es kriegen einfach auch ganz viele Leute das nicht hin, weil, also ich kriege bei Instagram auch oft die Nachricht so, du bist voll so, also du bist voll sympathisch, du hast voll den coolen Charakter. Hab ich ja. Also, ja, klar. Aber es ist ja trotzdem nur meine Instagram-Persönlichkeit.
Ja.
Die ist ja trotzdem auch.
In echt
auch
bist du scheiße.
In echt kann ich auch ein bisschen kratzbürstig sein, nämlich. Oder hab mal, oder strahle halt nicht den ganzen Tag. Weil ich ein kleiner Sonnenschein bin. Mir hat letztens jemand übrigens gesagt, dass es bei Instagram so wirkt, als hätte ich in meinem ganzen Leben noch nie was Nettes gesagt.
Wirklich?
Ja, nee, das, ich denke mir so, ich bin doch eigentlich ganz nett, aber die Leute machen es mir auch manchmal nicht leicht.
Du bist eine Chaos-Queen, das bist du, aber du bist wirklich, du bist super sympathisch. Also, aber wir kennen uns ja auch, deswegen, ich bin da ja auf eine andere Art und Weise irgendwie.
Befangen.
Genau, richtig. Ja. Ich kann das ja nicht neutral beobachten.
Ja, Chaos, stimmt schon. Aber ja, es ist nicht immer, manchmal hinterfrage ich so die Weitsicht der Leute. Mhm. Vor allem, weil es dann auch, dann kommen so die weirdesten Nachrichten von Leuten mit einem klaren Profil da, wo ich mir auch so denke, sag mal, ich weiß jetzt, wie du heißt.
Ja, ich weiß auch, dass du eine Freundin hast.
Ja, ich weiß auch, dass du zwei Kinder hast und dass du 68 Jahre alt bist. Was machst du hier?
Das sind die Besten auf jeden Fall.
Werbung.
Freunde, ich möchte euch hier nochmal eben ganz kurz eins meiner absoluten Herzensprojekte vorstellen. Und zwar ist das die Hardcore Help Foundation aus Lüdenscheid. Leute, die mir schon länger folgen, haben da bestimmt schon mal was von gehört. Es ist nämlich ein kleines, aber feines Do-It-Yourself-Projekt aus der Hardcore-Szene ins Leben gerufen von zwei Leuten, nämlich René und Rico. Kenne ich beide aus der Musikszene in Lüdenscheid früher. René hat's Booking gemacht für den Club, wo wir immer aufgetreten sind. Ab und zu mal die alte Druckerei, der Stock, und hat dort jungen Bands, Local Bands ermöglicht, mit wirklich großen Namen zusammenzuspielen und da halt eine Szene etabliert. Wenn ihr aus dem Ruhrpott oder der Umgebung kommt und irgendwo 2.8, 2.9 rum Hardcore gehört habt, dann kennt ihr die Location bestimmt. Rico habe ich letztes Jahr beim Alles und Suppe Event kennengelernt. Das ist sozusagen, ja, da kriegen bedürftige Leute dann am ersten Weihnachtstag Essen. Wird es denen da schön gemacht und dann kann man sich halt noch Klamotten aussuchen oder Rucksäcke oder alles das, was man halt so benötigt, um ein Leben in Würde zu führen. Und die beiden betreiben dieses super geile Projekt. Die Hardcore Help Foundation selber geht zum Beispiel Kooperationen mit Leuten ein, produziert selber Merchandise, alles natürlich fair und auch ebenfalls do-it-yourself, und ansonsten finanziert sich das Ganze durch den Verkauf dieser Waren oder eben durch Spenden. Das können Sachspenden in Form von Klamotten, aber auch irgendwelche Geldspenden sein, alles das, was halt braucht. Und um euch da nochmal einen besonderen Überblick zu geben, haben wir jetzt nochmal einen Link in unsere Webseite gepackt. Auf www.tftn-podcast.com findet ihr den Link zur Hardcore Health Foundation. Wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr einmal die Möglichkeit zu sehen, was ist das überhaupt, ja, was machen die. Ihr habt die Möglichkeit, Geld zu spenden dort, regelmäßig oder einmalig. Regelmäßig ist natürlich super. Ich persönlich mache das halt so, ich möchte gerne was zurückgeben, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass es von mir auf jeden Fall monatlich was gibt, weil das gibt mir ein gutes Gefühl und es hilft anderen weiter, und wenn es dann automatisch in Form von einem Dauerauftrag ist, tut man immer was Gutes, und nicht nur an Weihnachten, weil über das ganze Jahr gibt es da halt, ja, Bedarf sozusagen. Und genau, ihr habt aber auch da einen Überblick, weil dort ist nämlich auch immer die Current Needs List. Das bedeutet, da stehen alle Sachen drin, die jetzt gerade eben aktuell benötigt werden. Und wir alle haben ja wirklich einen absolut riesen Kleiderschrank voll mit unnötiger Scheiße, die wir sowieso nicht anziehen, die aber auch eigentlich zu schade ist, um das wegzukloppen. Und deswegen spendet die Sachen doch einfach. Es gibt einen ganz einfachen Weg, was Gutes zu tun, kostet euch nichts, ihr habt keinen Stress damit und euren Klamotten wird ein zweites Leben geschenkt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Alles Weitere findet ihr auf dem Link in unserer Bio, www.tftn-podcast.com. Googelt auch gerne Hardcore Help Foundation, haben einen schönen Online-Shop, gibt super geile Sachen. Und wenn ihr Bock habt und gerne Kooperationen starten möchtet, auch immer gerne schreiben. Da sind die Jungs nämlich auch immer super offen für und machen das sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr weiterhin Fragen habt, fragt mich auch gerne persönlich, beantworte ich euch auch gerne alles dazu. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir gerne, dann lade ich die beiden nämlich mal zu einem kleinen Sonderpodcast ein. Hardcore und Tattoo gehört ja auch so ein bisschen zusammen. Und dann können wir da mal so ein bisschen über das Projekt sprechen. Jetzt wünsche ich euch aber auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit der Folge weiterhin. Hört es euch an. tftn-podcast.com, Hardcore Help Foundation. Viel Spaß euch, bis später.
Werbung Ende.
Ich finde auch, Thema Ankommen nochmal,
ja.
Das ist ja auch Eigen- und Fremdwahrnehmung, und deswegen habe ich ja gesagt, wenn man halt eben nur deinen Social-Media-Kram verfolgt und so, hätte ich jetzt einfach gesagt, so, du hast das, die Stadt halt komplett freigespielt.
Ja, also es ist auch ein bisschen so, also ich fühle mich in Frankfurt auch super wohl, sonst würde ich da ja nicht sein,
ja.
Und es ist auch, also auch mein Umfeld da ist einfach nur herrlich. Die sind alle ganz toll, aber es ist halt, mir fehlt halt, eigentlich fehlen mir zwei wichtige Aspekte. Und einer davon ist ganz klar dieser Arbeitsstudio-Alltag, so dieses nicht alle, also ich wusste, dass ich pendeln muss zum Studio. Ich wusste nicht, wie es ist, wirklich zu pendeln.
Ja.
Und mit meinem alten Hund zusammen zu pendeln und dann alleine zu arbeiten. Also es fühlt sich halt so an, okay, ich fahre jetzt. Und das Studio ist super, super schön. Auch die Umgebung ist super schön.
Ja.
Aber man müsste eigentlich wirklich dort leben, um das so zu bespielen, wie es sich gehört.
Verstehe.
Oder ich müsste halt Leute finden, die dort mit mir zusammenarbeiten, die quasi den überwiegenden Teil alleine dort arbeiten. Also falls ihr irgendwer Bock hat, in Michelstadt mit mir zu arbeiten.
Ja, also ich meine, wir haben ja hier fast hauptsächlich Tätowiererinnen und Tätowierer. Also wenn du jemanden findest, dann hier auf jeden Fall.
Ja,
also,
tatsächlich.
Also, ihr habt auch keinen Shop-Manager oder irgendwas?
Nee, aber das ist halt auch, also ich sag mal, es hat mehr den Atelier-Charakter, weil es halt nur, weil ich da alleine arbeite. So. Ja. Und weil ein Shop-Manager für mich alleine, eigentlich bräuchte ich einen Manager für mein Leben, wenn wir mal ehrlich sind, aber da würde dann sowas halt auch mit reinfallen. Aber im Moment tätowiere ich ja eigentlich so viel auswärts, dass ein Shopmanager sich...
Ja, klar.
Der lohnt sich ja erst dann, wenn die Tätowierer da sind. Und das ist halt auch das Ding, Tätowierer in Michelstadt so, ne? Also
ein Personal Assistant bräuchtest du.
Ja, dringend auch. Also falls hier jemand mein Personal Assistant sein möchte, der mir nicht schon auf OnlyFans folgt...
den das nicht interessiert. Ich würde es sofort machen. Ich gucke gerade noch nach einer Idee, wie man das umgesetzt kriegt.
Ja, ich würd dich sofort als Personal Assistant nehmen, Sepp.
Wenn es mal irgendwann
mit dem Tätowieren nicht mehr läuft. Ich kann dich vertrauen.
Ja, genau, das ist eben immer die Geschichte. Ich glaube, das ist halt auch dann die Sache. Ne? Und wie ist das jetzt dann? Also, du, wie gesagt, man sieht ja, wir schreiben ab und zu mal oder tauschen mal Sprachnachrichten aus, so, aber im Großen und Ganzen habe ich ja mit deinem Alltag da auch keinen Einblick drin, aber machst du viel, also wie ist jetzt so der Split zu Tätowieren, Videoproduktion, du machst ja jetzt nicht 5 Tage die Woche Tätowieren und
tatsächlich ist es im Moment so, dass wenn ich in Frankfurt bin, ich hauptsächlich die anderen Businesses bespiele, also dass ich da dann meinen OnlyFans-Content irgendwie mache oder halt im Moment ist gerade YouTube-Pause gewesen, oder meine YouTube-Videos eben produziere.
Die richtig geil sind, by the way.
Ich liebe die auch. Es macht auch richtig, richtig Spaß. Aber es ist halt auch einfach trotzdem irgendwie Zeit. Also es ist alles, was ich anfange, macht richtig Spaß und ist richtig nice, aber es ist auch immer zeitintensiver, als ich dachte. Ja. Also fordert mich dann doch auch irgendwie mehr, als ich dachte.
Ja, gerade so Videosachen. Ne? Ich meine, ich sehe es jetzt. Guck mal, Robert war jetzt jeden Tag um 13 Uhr knapp da. Und wir haben dann, lass es mal eine Stunde, anderthalb, die man da gemacht hat, aber ich bin fertig danach.
Ja,
so, ne?
Ja, voll. Und also, und dann mach das mal so für 2-3 Tage am Stück oder dann, ne, ich habe ja meine, und die hier Antonio und Ken, so die besten YouTube-Boys der Welt. Aber mit denen, die habe ich ja auch mal mit nach Berlin genommen oder sowas. Und das ist halt, dann hast du nie Feier. Also du bist, also, und das ist auch, es fühlt sich trotzdem in dem Moment nicht wie Arbeit an, aber es ist eben auch keine richtige Freizeit, weil du hast die ganze Zeit so diese Sidequest, so okay, wir müssen auch noch ein cooles Video draus machen. Ja. Irgendwie muss doch, es muss interessant genug bleiben.
Und man hat ja auch noch den Druck, weil die Leute, die man mit dabei hat, die kommen ja auch nicht aus Luft und Liebe mit dazu, sondern die bezahlt man halt auch. Ne? Ja, und Video ist halt scheiße teuer.
Aber halt, also gerechtfertigter Preis.
Klar.
Aber es ist halt trotzdem... Ja, und dann muss man halt auch gucken, okay, wie regelmäßig kriege ich den Content hin? Ja. Und also jetzt gerade war es halt so, okay, ich brauche, also wirklich, bevor ich jetzt hier YouTube-Pause auch gemacht habe, war es einmal kurz so, dass ich dachte, ey, ich brauche jetzt, es muss eigentlich alles sofort einmal aufhören und ich muss irgendwas anderes machen. Und jetzt langsam bin ich so, strecke ich so meine Fühler aus, um Dinge auch abzugeben. Also, dass ich so, ja, eigentlich, also, es, ich brauche wirklich einen Manager für mein Leben.
Ja, ich meine, es wird ja viel, wenn man selber sich da jetzt keine Struktur aufbaut oder selber, sage ich mal, ein sehr impulsiver, chaotischer Mensch ist, dann ist es halt auch so, dass einen das dann komplett überfordern kann. Ich sitze da auch manchmal, also ganz ehrlich, da sitzt man dann auch und denkt sich so, wem mache ich was vor? So,
ja.
Ne? Ich baue hier irgendwelche Luftschlösser auf, so,
und
ne?
Und
feiere
es
dann.
Bis hierhin, genau. Aber bis es zusammenbricht.
Ja, und dann denkt man sich halt aber auch so, wie hast du dir das denn jetzt eigentlich vorgestellt? Wie sollen das jetzt weitergehen? So, wollen wir jetzt nicht mehr schlafen oder wollen wir, weißt du,
genau,
so?
Genau, wo streiche ich jetzt noch ab? Und das ist dann halt auch immer, es ist so ambivalent, weil ich irgendwie die eine Woche dann unterwegs bin und durchhustle und dann bin ich in Berlin und arbeite jeden Tag und mache dann nebenbei noch Videos und mache dies und das und dann komme ich so nach Frankfurt und ist so, so, du hast jetzt eine Woche lang,
Puffer.
Eine Woche lang kannst du jetzt dich quasi oder musst dich quasi um Sachen kümmern wie deine E-Mails, dein Papierkram, dein anderen Content und sowas, aber das halt selbstbestimmt auf meinen eigenen Zeitplan. Und das kann dann auch schon mal darin enden, dass ich einfach einen ganzen Tag lang rumliege und einfach nur Animes gucke, weil ich mir denke so, nee, heute habe ich einfach keinen Bock.
Aber das stelle ich mir zum Beispiel gerade jetzt, wenn man so Businesses macht wie halt eben OnlyFans oder so, eigentlich ganz spannend vor, weil hast du da einen Plan oder machst du einfach immer so, wie du Bock hast?
Ich bräuchte einen Plan. Es wäre sehr viel sinnvoller, es mit einem Plan zu machen. Ich mache es aber so, wie ich Bock habe. Und auch da, also, ich meine, wir kennen mich alle nur als den absoluten Sonnenschein.
Ja.
Aber da bleibt halt einiges auch auf der Strecke, weil du, das ist schon was du mit einer gewissen Laune angehen musst.
Ja, klar.
Also da, das bringt nichts, wenn du dich da in den Gespräch stürzt und eigentlich schon von Beginn an wütend auf deinen Chatting-Partner bist. So, da tust du niemandem einen Gefallen mit. Ja, und für mich ist halt, also manchmal auch wirklich einfach, und das hat auch angefangen, seitdem es so viel gleichzeitig geworden ist, manchmal bin ich einfach in so einer ADHS-Starre, dass ich einfach so weiß, okay, ich muss jetzt noch das machen, ich muss jetzt noch das machen und ich muss noch das machen. Ich mache jetzt gar nichts.
Weißt du, was dein Fluch ist? Dein Fluch ist, dass das alles funktioniert, was du machst.
Ja, wenn es einfach direkt floppen würde, dann könnte ich sein lassen. Ja, aber so lasse ich es teilweise am langen Arm sterben, weil ich mir denke, so, ich kann jetzt nicht schon wieder irgendwie.
Und jeder, der sich den Arsch aufreißt dafür auch und probiert, alles hinzukriegen, sitzt da und denkt sich, Alter, das wäre so geil, du müsstest das alles hinkriegen.
Ja, ey, das ist auch genau, also ich hatte auch schon das ein oder andere Mal das Gespräch mit meinen YouTube-Jungs so, das ist halt, ich müsste regelmäßiger und ich müsste mehr und ich müsste eigentlich auch noch hier YouTube-Shorts hochladen und ich müsste eigentlich am besten auch nochmal live gehen oder so. Und ich denke mir so, ja klar, aber...
Und wenn du denen das abgibst und sagst, alles klar, wir machen das...
Ja, die machen ja schon alles. Aber ich meine, am Ende so für den... Also die machen wirklich... Also ich habe ein paar Shorts hochgeladen, aber ansonsten haben die halt alles in Eigenregie gemacht. Aber das ist genau das Gleiche, was mir das... Also für einige Mädels macht es ja total Sinn, sich so eine Agentur zu holen für die anderen Plattformen. Das ist das, was bei mir keinen Sinn macht, weil diese Agenturen damit arbeiten, dass die dir den Contentplan schicken, den du natürlich auch abarbeiten musst.
Ja.
Und da hast du dann am Ende eigentlich genauso viel mit zu tun. Klar, weniger, weil du halt nicht, weil die das halt posten und weil die dir da irgendwie einen Plan draus machen. Aber ich kann nicht es fällt mir wahnsinnig schwer, nach Plan zu arbeiten. Das Einzige, was ich nach Plan einigermaßen hinbekomme, ist Tätowieren. Damit wir da vielleicht auch nochmal kurz drüber reden.
Ja, aber ich meine, das ist ja spannend, ne? Wir beleuchten ja auch bei jedem immer so ein bisschen. Wir haben es ja beim ersten Mal schon so ein bisschen gemacht, aber es ist halt trotzdem immer cool, auch zu sehen. Wie gesagt, die Leute kennen das ja bei dir dann auch eben nur von der Frontend-Seite, von dem, was halt für die Allgemeinheit dann ist. Und das sieht halt immer anders aus, als es dann sich am Ende anfühlt. Ich muss immer bei mir auch lachen, wenn Leute dann, mittlerweile ist es auch durch den Podcast und so auf Tattoo-Conventions so, dass Leute dann bei mir ankommen, in Frankfurt, auch auf Fagotz, auf Inc. oder so, auf wichtigen Messen, wo wirklich richtig bekannte Leute sind und sagen, ja, du hast ja auch geschafft. Einer hat mal zu mir gesagt, du musst ja auch keine Klinken mehr putzen gehen, ne? Da habe ich mich totgelacht und habe gesagt, crazy. Also es wäre geil, wenn es so wäre.
Ja, es ist aber schön, dass es so wirkt. Ja.
Aber schlechte Nachrichten. Also ich
putze jeden Tag.
Genau, ich habe nicht den Eindruck, dass hier irgendwas... Also klar, natürlich, man hat sich irgendwann so sein Standing erarbeitet und man ist nicht mehr irgendwer, wenn man irgendwo anfragt. Das hat auch Vorteile, macht halt Türen auf, bringt aber auch nichts, wenn du ein Hurensohn bist, weil dann musst du halt auch... Ne?
Ja. Und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, das ist so ein Kartenhaus, das ist einfach so.
Ja, genau.
Jetzt eine Rechnung noch vom Finanzamt und dann liegt das hier in Trümmern.
Aber weißt du, was das Krasse ist? So funktioniert ja Business, weil das ist ja eben so, das ist ja mit Firmen genau dasselbe. Im Prinzip läuft das ja nur dadurch, dass es halt immer in Bewegung ist die ganze Zeit. Und das kann ja auch mal sein, da kommt irgendwas Unvorhergesehenes und dann brechen ganze Konzerne ein, weil das auf einmal nicht mehr so geht. So, ja. Ne? Also eigentlich sind wir auf dem richtigen Weg. Man müsste dann nur den Mut fassen, das Ganze irgendwie noch mal ein bisschen größer zu denken.
Ja, ich weiß aber nicht, wohin ich es noch denken muss. Also eigentlich muss ich sagen, ich mache mir gar keinen konkreten Plan, mich jetzt selber irgendwie zu vergrößern oder irgendwas noch krass. Also so Sachen wie YouTube oder OnlyFans, das sind auch Sachen, die daraus entstanden sind, dass ich irgendwie dachte, ja, ich glaube, das könnte passen. Ich glaube, das macht Sinn, das zu machen. Und genauso plane ich aber eben auch alles. Genauso habe ich aber eben auch geplant, ja, ich glaube, das könnte passen mit dem Studio in Michelstadt, wo ich dann jetzt das Erwachen habe, wo ich sagen muss, ey.
Wie kam es eigentlich wieso Michelstadt und nicht Frankfurt irgendwie auch Rotlichtbezirk? Weil das wäre ja eigentlich eher so das Ding gewesen.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich habe das ja mit Max Koga zusammen gemacht.
Hm?
Und die Immobilie gab es eben einfach schon.
Ah, okay.
So, ich sage jetzt hier auch noch nicht, dass es irgendwie komplett gescheitert oder so, aber es ist halt einfach gerade wirklich ganz anders, als ich mir das.
Mhm.
Oder es ist viel schwieriger umzusetzen, als ich mir das gedacht habe.
Ja,
so, weil ich. Und über dem Studio ist theoretisch auch eine Wohnung und ich hätte da theoretisch auch leben können, aber ich habe halt auch gemerkt, ich will ums Verrecken nicht in. Also, nicht mal 3 Tage die Woche oder so. Ich habe halt gedacht, das wäre so für mich der Ausgleich, um irgendwie Ruhe zu finden. Aber ich finde Ruhe, indem ich mit meinem Hund in einer Menschenmenge spazieren gehe und mir einen Kaffee hole. Weißt du so? Ich finde auch mal Ruhe da drin, in einem Wald alleine zu sein. Aber
krass.
So, ich
Menschenmassen, ja. Und ich.
Also was heißt Freunde. Okay, Menschenmassen ist absolut das falsche Wort, aber so, ich gehe gerne.
So dieses Großstadt-Anonym, ja, genau, sein. Du, genau, bist unter Leuten, genau, aber alleine.
Großstadt-Anonym. So, wenn ich in Berlin zum Beispiel im Sommer mich herrlich irgendwie auf dem E-Roller schwingen und ein bisschen zum Studio gefahren bin, so, das sind meine kleinen Glücksmomente. Da bin ich ganz alleine, keiner geht mir auf den Sack, oder ich spaziere mit meinem Hund, habe einen Kaffee und einen Keks dabei und lauf einfach ein bisschen durch Friedrichshain, guck mir die ganzen Vögel an, was da so abgeht. Das gibt mir was. Und es gibt mir auch was, im Wald spazieren zu gehen, ja, und es gibt mir auch was, am Strand spazieren zu gehen, aber das ist halt nicht, das ist mir den Preis nicht wert, den das Ganze kostet, ja, weil so in,
an dem Punkt sind wir noch nicht.
Ja, genau, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich möchte, dass, wenn ich in einen Café gehe und ich einen Kaffee mit Hafermilch bestelle, dass da gar nicht drüber geredet wird, ob die, ja, Hafermilch hier haben. Ja. So, ja. Da, also.
Kann jener bieten.
Ja, ja.
Und du bist hier schnell von A nach B. Du musst nicht immer vom Süden nach Norden fahren, so, weißt du, Frankfurt, Berlin, sondern du kannst gleich sagen, ja, war das andere. Nee, das.
Ja, nee, und das ist auch mir ein bisschen zu klein.
Ja, verstehe ich. Wie gesagt, das würde nicht passen. Das wäre, das ist wie wenn Marcel Birkenhauer jetzt kommt und auch gesagt hat, ja, ich habe auch überlegt irgendwie, ob ich jetzt irgendwie, das hat er gesagt, er will nach Hessen, gegebenenfalls da auch irgendwie aufs Dorf. Mittlerweile muss ich sagen, kann ich es mir vorstellen, aber ich sag, Marci, machen wir uns doch mal nichts vor. Du hast in einem Dorf nichts verloren.
Ja.
Du bist ein Großstadttyp, du warst schon immer ein Großstadttyp und für dich geht's nur noch größer.
Ja,
ne?
Das wäre halt auch so, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wo ich jetzt lebe, ich würde sofort nach New York ziehen. Ich würde sofort, wenn ich jetzt eine Wohnung in New York haben könnte, ich würde da sofort leben.
Wenn ihr welche habt, sagt Bescheid.
Ja, ja,
ey. Hast du dich mal um irgendwie, also steht das irgendwie auf dem Programm? Weil das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert bei dir.
Könnte ich mir auch vorstellen, aber erst, also ich würde nur das, also ich würde es nur machen, wenn ich weiß, ich kann jetzt dahin und ich kann da jetzt 5-6 Jahre bleiben und ich kann meinen Hund mitnehmen, weil sie ist alt und ich, also alles weitere.
Ja,
plane ich dann irgendwann, aber so jetzt gerade hat erstmal.
Aber ist das ein Problem eigentlich nicht, oder?
Ja,
ich weiß nicht, wie das halt, mit Tieren ist.
Ja, sie ist halt 11 und.
Ja, gut, so lange.
Und sie dann halt einfliegen und ich habe ja so Horrorgeschichten gehört, dass dann da irgendwo mal eine Box weggekommen ist und so, und das würde ja mein Leben beenden.
Ja, ey, große Stadt auf jeden Fall, crazy. Aber ist das generell so, hast du dir überlegt, dass du so. Also ist das so noch auf der Bucketliste nochmal woanders hin, außer in Deutschland?
Ja, voll. Also. Meine verromantisierte Wunschvorstellung wäre, entweder alleine oder vielleicht eines Tages mal mit einem Partner, aber so mindestens 2-3 Jahre am Stück einfach mal richtig reisen. Und dann halt auch so, ich will dann in irgendeiner Bruchbude auf Bali arbeiten, ich möchte dann New York, Miami und sowas alles nochmal mitnehmen und da dann eben auch wirklich Zeit haben und nicht nur, also ich habe ja das letzte Mal, als ich in New York war, hatte ich ja 2 Wochen und davon eine Woche Convention und dann die 2. Woche irgendwie Flutkatastrophe und sowas. Aber ich will schon mir noch wirklich mehr Zeit nehmen zu reisen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es dann irgendwie damit endet, dass ich ein Fleckchen auf der Welt finde, wo es mir besser gefällt als in Deutschland und ich dann einen Schuh mache und woanders ansiedel.
Das war, glaube ich, bei mir der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, weil ich weiß, was passiert.
Ja.
So, weil dann kriegt man nämlich Fernweh, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber alles drumherum wären halt so.
Ja, also zum Beispiel könnte ich mir so, wie du das hier, also oder so, wie ihr euch das hier aufbaut, das ist auch super nice. Ich meine, ihr habt eine geile Wohnung und das Studio ist, kannst du rüberspucken so, aber ich hab ja auch eine ganz andere Lebensplanung so, aber das wäre für mich halt im Moment noch voll der, ich hätte dann so die Angst, was zu verpassen, wenn ich mich jetzt schon so festlege.
Na, manchmal, das Ding ist ja eigentlich am Ende des Tages, mich hält ja nur ein Mietvertrag, ne? Das ist ein 5-Jahres-Mietvertrag, so im schlimmsten Fall, das ist ja auch immer die Geschichte so, boah, mache ich das nicht, verdreifache ich jetzt meine Fixkosten so, weil ich das Studio vergrößere oder so. Und da ist es dann halt einfach, dass ich mir denke, was kann denn im schlimmsten Fall passieren?
Ja.
Im schlimmsten Fall muss ich ein halbes Jahr das Studio bezahlen, dann muss ich einen Kredit aufnehmen, so, den habe ich abbezahlt, das ist kein Betrag, für den ich aus dem Fenster springe, so. Und im allerschlimmsten Fall schließe ich die Hütte ab, melde mein Gewerbe ab, so, mach irgendwie 2-3 Tattoos im Monat auf Nacken einfach so. Und
genau
bin,
das ist auch immer so mein, wenn man jeder Tätowierer kennt diese horrenden Rechnungen, jeder Selbstständige kennt diese horrenden Rechnungen, die einem ab und zu reinflattern, wo man dann auch so denkt, ey, im schlimmsten Fall, man scheiße ich einfach auf alles und wir leben ja zum Glück noch in einer Welt, in der es Bargeld gibt.
Ja.
wenn alle Stricke reißen, werde ich trotzdem irgendwie Essen auf den Tisch bekommen.
Ja, so. Das, ich meine, mit dem, was man halt kann, ne? Und das ist ja dann auch, ich denke mir halt so, die Reisegeschichte so, das ist, ich denke mir halt einfach, dass ich, also für mich, ich fühle mich sicherer damit für den Rest meines oder für das, was ich so dann im Alter vielleicht nicht mehr habe oder so, wenn ich mir halt hier lokal was aufbaue, was Größeres erstmal. Ja. Weil für mich ist die Vorstellung natürlich auch geil. Du bist irgendwie am Reisen und du weißt nicht, wo du heute bist, wo du morgen bist, weil es auch scheißegal ist. Du kannst überall hin, du kannst gut genug tätowieren, dass dich jedes Studio nimmt.
Ja.
So, und dann bleibst du einfach überall, bis du keinen Bock mehr hast, pennst im Airbnb, hast kein angemeldetes Gewerbe und so ein Kram und bist halt so ein Weltenbummler.
Ja.
Glaube ich aber auch, kann dir einen Strich durch die Rechnung machen, weil du bist auch nicht für immer Mitte 20 so.
Ja,
und ne,
voll.
Das ist halt dann...
Ja, also ich kann ein Stück weit so ein Lied davon singen, weil ich, also jetzt so die letzten... Ich sag mal, wenn ich nicht nebenbei noch angefangen hätte mit YouTube und so, dann hätte ich jetzt in den letzten 2 Jahren... Also ich, klar, man entwickelt, also meine Skills entwickeln sich immer weiter und ich werde schneller und besser beim Tätowieren und hab irgendwie, bin sicherer an meinem Stil. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass ich mir irgendwie wirklich was aufgebaut habe. So klar, es gibt den, ich habe mir schon was aufgebaut, aber es ist jetzt eben, wenn ich immer noch nicht sage, dass ich wirklich angekommen bin, dann ist es ja, dann mangelt es ja noch an irgendwas. Mhm. Also ich glaube, es ist halt, ich finde mich selbst beim Weltenbummeln oder beim...
Aber ich glaube, das ist auch so eine Geschichte. Ich glaube, also das kenne ich aber auch. Und ich glaube, das ist so dieser, erstmal ist das Gras auf der anderen Seite immer grüner. Ich glaube, das ist was, womit man sich einfach abfinden muss. Das heißt, selbst wenn du jetzt total happy wärst und alles gesettelt ist so und du hast so ein Leben irgendwie und bist die ganze Zeit auf Reise, liebäugelst du dann damit doch irgendwo anzukommen dann und halt
voll.
Da zu sein.
Ja, voll. Das ist ja aber auch, das ist jetzt ja schon mein Zwiespalt. Also ich hätte ja jetzt schon gerne irgendwie so einen, und vor allem ist es auch so krass, seit ich in Hamburg auch noch weg bin.
Ja.
Ich fühle mich einfach nirgends mehr zu Hause. Also ich fühle so in Frankfurt in meine Wohnung kommen ist schon irgendwie so okay, hier sind halt
am
meine ganzen
am familiärsten so, aber also ja gut.
Also ja, irgendwie am vertrautesten, weil ich bin hier mit meinen Sachen und ich muss jetzt mal eben nicht aus der Tasche leben, so das ist schon irgendwie so, dass der Luxus, den mir das Ganze gibt, aber ansonsten fühle ich mich in Hamburg zu Gast, in Frankfurt irgendwie noch so dazugekommen, weißt du, so
bist
alle
noch nicht
sind
reingewachsen.
Halt alle sind halt so richtig familiär und eng miteinander und irgendwie bin ich auch so ein bisschen Teil davon, aber dadurch, dass ich halt so viel unterwegs bin und auch manchmal ein Eigenbrötler bin, habe ich mich da auch so ein bisschen rausgenommen, vielleicht manchmal an falscher Stelle. Und in Berlin gehe ich halt hin, weil ich da inkognito untertauchen kann. Keiner weiß, wo ich jetzt gerade schlafe und was ich gerade mache und mit wem ich gerade unterwegs bin oder was. Also so, da bin ich halt in meiner anonymen Blase, die mir gut tut.
Hm.
Aber es ist halt alles am Ende so, okay, manchmal hätte ich auch einfach gerne mein trautes Eigenheim, wo jemand schon was gekocht hat, wenn ich nach Hause komme.
Ja, das wäre natürlich perfekt. Aber das ist ja dann auch wieder so, ne? Das ist, also auch da, Eigentum, je mehr man da auch hat, das verpflichtet halt auch, ne?
Ja,
das muss man halt auch sagen. Und wenn ich mir überlege, mein Vater zum Beispiel, der hat in Dortmund, der hat einen parkähnlichen Garten, das ist geistesgestört. Und ja, wirklich, das musst du mal fragen. Und ich hätte gar keinen Bock darauf, das zu managen.
Ja.
Aber ich glaube, also um nochmal ganz kurz das Thema aufzugreifen, weil du sagtest, ich fühle mich da noch nicht so, also kann es noch nicht das Richtige sein. Ich glaube, es ist wie mit Musik. Ich glaube, wenn du, es so die Lieblingslieder sind nicht unbedingt die, die man beim ersten Mal schon fühlt, da wächst man rein. Und ich glaube, so ist es da auch und so war es hier in Jena für mich zum Beispiel auch so. Das ist erst, ich habe noch, da habe ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt, ich weiß gar nicht, wann das war, 2015, doch 15 oder 16 muss das gewesen sein. Da stand es kurz vor knapp, dass ich nach Hamburg ziehe und bei Forever St. Pauli anfange.
Hallo.
Weil, schöne Grüße an Kat und Flo, weil Hamburg ist für mich immer so ein Sehnsuchtsort gewesen. Ich komme vom Dorf, Schalksmühle hat, lass mich nicht lügen, 10.000 Einwohner. Das heißt, das ist für mich, für meine Verhältnisse ist das Großstadt. Lüdenscheid, wo wir sonst immer die größere Stadt abgehangen haben, haben wir gestern gehört, hat 70.000 Einwohner. Jena ist nochmal 40.000. Mehr.
Oh,
ne? Das heißt, das ist so das Maximum für mich an Großstadt, wo ich mich jetzt rangetestet habe, wo ich mich langfristig wohlfühle, aber auch natürlich, weil man sich über die Jahre hier auch wieder Sachen freigespielt hat. Und das ist halt das, was man... Ich frage mich auch manchmal so, was wäre aus Downtown geworden, wenn ich das halt irgendwie in einer großen Stadt gemacht hätte?
Ja.
Limitiert man sich nicht selber damit, dass man halt irgendwo in einem, für die meisten Leute halt Kaff arbeitet, so, ne?
Ja, voll.
Aber eigentlich...
Also ich sag mal so, ja doch, du hast schon ganz gut gesagt, mit dem freigespielt. Ich habe mir in Frankfurt, ich habe da die besten Leute, ich habe da die besten Kontakte, ich fühle mich da auch so wirklich wohl.
Ja.
Ich merke nur einfach irgendwie, ich weiß auch, ich kann es halt gar nicht so richtig benennen, aber es ist immer noch so dieses...
Es fühlt sich noch fremd an.
Na, ich bin halt so getrieben irgendwie. Und ich glaube, das kann auch daran liegen, ich bin mir auch 100% sicher, dass es nicht an Frankfurt liegt, sondern dass es daran liegt, dass es mein erster Step aus Hamburg raus ist und ich dann halt in Hamburg wirklich so jeden Stein in jeder Straße kenne. aber ja, es ist halt irgendwie so ein Neuanfang gewesen, von dem ich so, weil es auch mein erster Neuanfang war, ich kann ja jetzt nicht mit wahnsinnig vielen Städten aufwiegen, wo ich schon mal umgezogen bin. Aber ich dachte halt, ich ziehe um und ich bin angekommen und dann fange ich an zu arbeiten und dann ist einfach alles so wie in Hamburg, nur anders. Man muss sich ja selbst komplett neu einordnen, wenn du in eine andere Stadt ziehst alleine und da halt, also du hast ein anderes soziales Umfeld, du bist auf einmal an einem ganz anderen Ort, an dem du dich nicht auskennst.
Ja, ja,
klar. Auch so allein, ey, mir meine Gassi-Runden mit meinem Hund neu zu erschließen. Ich habe mich erstmal verlaufen. Verlauf dich mal in der Stadt, in der du wohnst.
Ich hasse das aber bei Guestspots auch. Ich bin immer, auch wenn man im Urlaub ist oder so, ich bin richtig nervös und angespannt. Das lasse ich mir manchmal nicht anmerken. Aber es ist wirklich ganz, ganz schlimm, bin ich nervös, wenn ich woanders bin und erstmal so den Grundbedarf abchecken muss. Ich muss erstmal wissen, wo kann ich hier was einkaufen?
Ja.
Wie läuft das hier? Wenn ich dann ein, zwei Tage so, wenn sich alles gesetzt hat und du weißt, okay, so und so läuft das hier, dann fange ich an runterzufahren.
Ja, voll. Und das gab es ja bei, also ich hatte das ja in Frankfurt schon so ein bisschen, weil ich oft immer noch da zu Besuch war und da meine Guestspots gemacht habe. Aber es ist ja was ganz anderes, wenn du dann da lebst und dann deinen Alltag bestreitest.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall krass. Ja, okay. Hast du denn noch irgendwie noch irgendwas? Ja gut, das Jahr ist jetzt nicht mehr lang, ne? Das Jahr ist wahrscheinlich dann gegessen. Machst du dieses Jahr noch irgendwas, was spannend ist?
Also ich will tatsächlich noch einmal Urlaub machen und eigentlich der Plan wäre, nach L.A. zu fliegen nochmal.
Geil.
Das habe ich so für Ende November, Anfang Dezember mir überlegt. Aber ich muss halt auch mal gucken, wie es ist mit Hundesitter, aber das wäre schon, also tatsächlich habe ich mir jetzt vorgenommen, ich fahre heute nach Berlin auf die Venus. Dann tätowiere ich noch ein paar Tage in Berlin und dann wollte ich eigentlich den November und den Dezember höchstens YouTube-Videos machen.
Ja.
So vielleicht, wenn es sich nochmal ergibt, irgendwie nochmal tätowieren im Studio in Frankfurt, also in Michelstadt. Aber ansonsten irgendwie mal langsam klarkommen. Ich bin dieses Jahr so viel Zug gefahren, habe so viel aus meiner Tasche gelebt und habe so viel gereist. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin
es Amazon-Wishlist, bald Bahncard 100 einfach so.
Ey, ich schwöre es dir. Die hätte sich dieses Jahr so knackig bei mir gelohnt, ey.
Mein Kumpel Felix hat das gemacht und der hat für die Arbeit auch eine Bahncard 100 erste Klasse gekriegt.
Bam.
Und also flex, flex, flex. Aber er hat gesagt, das ist eigentlich schon schäbig. Du legst da irgendwie 8 große Zettel auf den Tisch oder so, ne? Um dann da irgendwie von A nach B zu fahren und dann geben die dir halt so einen Papierwisch mit, so, ne? Das sieht ja halt auch nach nichts aus, so einfach so hier.
Hier.
Das ist dein Access All Areas Ticket.
Ja, nee, aber, und das ist ja auch der nächste Wahnsinn. Ich habe einfach gar keine Bahncard und ich denke mir jedes Mal so, ich muss mir mal eine machen und dann mache ich es wieder nicht.
Selbst ich habe eine und ich fahre wirklich selten Zug.
Ja, und ich fahre echt oft. Ich fahre echt oft Zug.
Ja, es ist aber auch, das fordert einen aber auch immer, weil du da musst du ja auch flexibel
sein. Mach das mal mit Hund und einer dicken Tasche und einem Rucksack und deinem ganzen Tattoo-Equipment und dann halt auch Sachen, der Hund braucht ja auch Sachen und ich habe nur 2 Arme. Also manchmal... Wenn ich bei meinen Leuten in Berlin ankomme, ist manchmal so das erste so ein mitleidiger Blick, so, was denn mit dir?
Ja, erstmal
und ich
Arm
bin einfach so, ich kann einfach nicht mehr.
Komm mal her, erstmal so, ne, dann erstmal kurz geweint und ja, das verstehe ich, das ist auf jeden Fall fordernd, da ist das besser.
Zehrend ist es.
Die YouTube-Geschichte, fiel dir das leicht generell, weil ich habe irgendwie so den, also für mich kennt ja keine Sau, deswegen, und ich habe auch niemanden, also ich kenne auch niemanden, der irgendwie groß bekannt ist oder so, aber da ist das voll das Gehasse gewesen. Hast du den Eindruck, das lohnt sich?
Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ich glaube einfach, ich habe ja jetzt nicht die Überreichweite, ich bin ja jetzt kein Promi oder so, aber die Reichweite, die ich, da kenne ich, Dustin hat deutlich mehr Follower auf Instagram als ich.
Follower? Können wir kurz aufklären. Ich sehe ja, wie oft welche Folgen gehört werden,
ja,
ne?
Ja.
Du führst auf jeden Fall an. Und hier sind Leute gewesen mit, keine Ahnung, 350.000 Followern oder so. Das sah gar nichts aus.
Ja, das ist nämlich das Nächste, was ich sagen wollte. Ich glaube einfach, ich habe mir durch meine wahnsinnig charmante Art eine sehr stabile Followerschaft aufgebaut und das sind keine Bots oder irgendwas, sondern das sind halt Leute, die mir folgen, weil die
du hast Fans.
Leute, die mich einfach gern haben und mir deswegen folgen und deshalb fällt es mir auf jeder Plattform sehr leicht. Also ich hatte auf Anhieb bei Twitch ziemlich gute Zuschauer und das habe ich 3-mal gemacht oder 2-mal vielleicht sogar.
Ja.
Also bei Twitch lief es direkt gut, bei YouTube lief es überragend direkt zu Anfang. Also dafür, wie es halt sonst bei YouTube läuft. Ich denke mir, ich dachte halt so, ja gut, jetzt 17.000 Follower ist jetzt nicht die Welt. Aber ich mache es ja jetzt noch nicht so lange.
Ich habe, glaube ich, 2.000 oder so bei YouTube. Nee, noch nicht mal. Ich habe 200. Was, 2.000? Ich habe noch nicht mal 1.000.
So, also bei, genau, YouTube, ja, es läuft halt schon auch. Und also und eigentlich alles, was ich den Leuten anbiete, die Socken. Ja. So, weißt du, so alles, was man den Leuten irgendwie anbietet, wird halt voll gern genommen. Und ich weiß, dass wenn ich mehr machen würde, dass es dann auch, also dass auch das dann gut angenommen werden würde.
Aber gibt einem das nicht Peace of Mind irgendwie oder ist das eher so eine Belastung, weil man sich halt irgendwie in der Verantwortung fühlt, beides, da jetzt zu liefern?
Beides, weil also auf der einen Seite so zum natürlich, das ist voll die, das ist ja absolutes Streicheln für die Seele, wenn man also auch, ne, die Resonanz auf die YouTube-Kommentar, auf die YouTube-Videos und dann auch bist du da mal eingeladen und machst mit dem noch ein Video, so, das ist super geil. Ja. Das macht auch super viel Spaß, aber auf der anderen Seite habe ich halt jetzt gerade den Stress, dass ich das ja gerne weiter bespielen möchte, aber ich es einfach die letzten Wochen nicht gepackt bekommen habe. Und dann kommen immer Nachrichten bei Instagram, so, machst du gar kein YouTube mehr? Und ich denke mir so, ja doch, aber ich habe jetzt halt eine knackige Pause von 8 Wochen hingelegt. So.
Man muss ja auch erstmal sortieren zwischendurch, ne?
Ja, das und das Sache. Halt so in meinem Lebensstil. Ich würde es halt voll gerne, ich habe es ja die erste Zeit regelmäßig hinbekommen, dass ich jede Woche ein Video rausgehauen habe. So, das ist halt im Moment einfach nicht tragbar. Und ich hoffe, dass es jetzt Ende des Jahres wieder tragbar wird, weil YouTube ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht an den Nagel hängen werde, so. Auch wenn es mal danach aussieht, weil es eine lange Pause ist, so. Aber egal wie, ich werde jetzt versuchen, dass ich will mir jetzt ein Equipment holen und dann vielleicht auch so alle 2 Wochen Vlog und alle 2 Wochen irgendwie ein Stream mit, keine Ahnung, Reaction-Videos, was man da halt nicht alles machen kann. Ne? Ja, oder ich koche einfach meine schöne vegane Pasta. Was auch immer so. Also ich kann ja genug anbieten. Ich muss es nur machen und machen ist im Moment echt schwierig für mich. Also ich brauche halt, das ist, glaube ich, das. Das ist hier ist wie eine richtige Therapiestunde. Ja. Aber weil, wenn ich mal ein bisschen mehr ankommen könnte, dann könnte ich auch wieder mehr machen, weil ich im Moment einfach immer nur auf dem Zahnfleisch krieche und im Arsch bin, wenn ich irgendwo, egal wo ich ankomme, ich bin einfach müde. So, weil ich halt vom Rumreisen und von Hotelbetten und vom Zugfahren und Dinge tragen, ich will nie wieder was tragen
müssen. Aber warum nimmst du dir dann nicht einfach mal 4 Wochen?
Weil ich so getrieben bin, weil ich dann wieder denke, jetzt habe ich so lange nicht tätowiert und jetzt habe ich so lange dies nicht gemacht und weil ja eben, ich habe ja die Sehnsucht auch danach viel zu tätowieren. Also so, ich habe ja wirklich, für mich ist der ruhigste Moment in meinem Kopf, wenn ich einfach da sitze, meine Kopfhörer auf habe und ein Tattoo steche.
Das ist krass, ne?
Aber wenn ich dann dafür eben nach Michelstadt fahren muss, dann ist das auch wieder Pendeln.
Ja.
Ich möchte morgens aufstehen, ins Studio gehen und abends nach Hause. Weißt du so, ich will nicht 3 Stunden dafür Zug fahren. Und das ist halt mit meinem Hund dann auch immer ein Ding. Und dann kommst du am Frankfurter Hauptbahnhof an. Und dann muss ich von da aus auch nochmal zu mir nach Hause. Das wäre natürlich alles chilliger mit dem Auto, aber es wären trotzdem dann 2,5 Stunden im Auto. Also es ist trotzdem Pendeln, egal wie man es dreht und wendet.
Angenommen, wie wäre das jetzt für dich, wenn du jetzt, sagen wir mal so, du müsstest dich da nicht drum kümmern, aber du kriegst halt einen Plan hingelegt, ne? So, und im Sinne von, du kannst jetzt vielleicht, du hast diese Pendelei nicht mehr, man hat das irgendwie hingekriegt, so dass du halt wirklich auch kurze Wege hast oder so, aber es ist halt trotzdem, dir fehlt trotzdem morgens die Option zu sagen, mache ich heute nicht, sondern du weißt, du hast halt Kundschaft, die kannst du nicht absagen und danach hast du vielleicht noch den einen oder anderen Termin. Ist das eher eine Belastung oder ist das eher so, dass man
das
sagt...
Das nimmt mir eher was ab.
Wirklich?
Ja, weil das ist ja zum Beispiel auch so, ich verschiebe ja jetzt meine Kunden nicht irgendwie wahnsinnig oft oder ich verdödel ja nicht meine, also...
Nee, das finde ich auch spannend bei dir.
Weil wenn ich nämlich weiß, dass ich einen Tattoo-Termin habe, so, dann freue ich mich da drauf und dann werden die Leute auch tätowiert. Aber mir fällt es sehr schwer, das in die Zukunft zu planen, weil ich weiß jetzt zum Beispiel noch nicht, wann nächste Woche möchte ich tätowieren.
Ja.
Und bin ich übernächste Woche, wo bin ich da? Ja. Mir nimmt es zum Beispiel immer schon wahnsinnig viel Stress, wenn ich weiß, ich bin dann und dann irgendwo auf Guestspot und die Woche ist voll gebucht. Dann weiß ich, in dieser Woche mache ich das.
Ja.
Und die Woche kann dann auch von mir aus 6 Wochen im Voraus schon geplant sein, weil dann weiß ich ja, da ist dann mein Event, das ist quasi dann für mich mein Guestspot, da muss ich dann nicht mehr denken, da fahre ich hin. Dann habe ich da, das ist so auch wie hier jetzt, ich habe ja hier quasi gerade so ein kleines bisschen das Gefühl von dem Alltag, weil ich stehe jeden Morgen auf und ich komme hier hin und dann habe ich hier meine Essenszeiten und ich tätowiere und dann gehe ich irgendwann abends wieder nach Hause.
Ja.
Aber das ist ja nicht der Alltag, sondern das ist ein kleines Gefühl von Alltag. Und das habe ich halt in Frankfurt gar nicht. In Frankfurt ist halt so, ja, ich könnte jetzt das Bild weitermalen und die Leinwand endlich mal verkaufen und ich muss auch noch 3 Sets für das und das machen und ich muss auch noch das schneiden
Geht
und ich muss irgendwie
so.
Was posten und ich muss noch 600 E-Mails beantworten.
Jo.
und mein Papierkram auch noch. Und das Schlimme daran ist, dass ich das dann nach meinem Gusto sortiere, was ich wann machen möchte. Und dann ist natürlich ganz oben auf der Liste, ich möchte jetzt ein Anime gucken und dabei meine Leinwand weitermalen. Und ganz unten auf der Liste ist dann irgendwann so, ja, E-Mails beantworten.
Das habe ich aber auch so. Ich tapeziere dir lieber die ganze Wohnung voll, anstatt dass ich meine E-Mails abarbeite. Und je länger man wartet, desto schlimmer wird das.
Ey, ich habe jetzt, stand jetzt, warte, ich schüttel mir mal kurz mein Handy aus dem Ärmel. Weil alle meine E-Mails fangen ja auch immer damit an, dass ich sage, sorry für die späte Antwort. Ich habe Stand jetzt 472 Anfragen, die ich nicht beantwortet habe.
Das ist über ein Jahr Arbeit, auf jeden Fall. Das sind 2 Jahre Arbeit.
Ja, 2 Jahre. Ja, gut, wenn ich alles davon annehmen würde, bestimmt. Aber
ja.
Also ich, ja. Manager.
Okay, das heißt, bräuchte es erstmal jemanden, der nur deine Nachrichten beantwortet?
Ja, aber und dann muss ich dem ja auch sagen.
Also es läuft ja so oder so darauf hinaus, dass du Daumen rauf, Daumen runter machen muss. Das muss ja sein. Genau. Weil niemand kann ja für dich. Das ist auch zum Beispiel so eine Geschichte, die es mir verbietet, das aus der Hand zu geben mit den Mails, weil es einfach Sachen sind, die ich persönlich machen muss.
Ja, genau. Und das ist ja bei mir, also ich sag mal, die Preisfragen und sowas, das könnte ich irgendwie jemandem abgeben, das könnte man schon für mich regeln. Aber so wann und wo ich arbeite, ist halt für mich selbst so unplanbar, dass ich das, wie soll ich das jemandem abgeben?
Ja.
Also es ist halt so, ja klar, du kannst meine E-Mails beantworten, aber du kannst den Leuten im Endeffekt auch nur sagen, so ja, vielleicht so eine Woche. Die Leute fragen mich auch immer, wie weit bist du ausgebucht? Und ich denke mir so,
gar nicht,
weil ich immer, also wenn ich morgen...
Praktisch und theoretisch.
Genau, theoretisch bin ich sehr weit ausgebucht, aber praktisch gar nicht so weit, weil wenn ich morgen einen Termin da und da frei habe, dann wirst du das bei Instagram erfahren. Und der geht dann ja, die Termine gehen dann ja Gott sei Dank auch weg. Also es ist ja jetzt nicht so, aber ich kann
mich
ja... Das
ist ja auch ein Konzept eigentlich, ne?
Also, aber auch ein stressiges, weil auch das wieder so, also so, ich habe einfach mein
den
Leben.
Den Sweet Spot muss man finden zwischen beiden so. Also ich finde immer eigentlich ganz cool, wenn man aus seiner persönlichen Not eine Tugend macht, ne? Weil wenn man halt sagt, keine Ahnung, Erik, der jetzt gerade reingekommen ist zum Beispiel, Erik sagt, der findet das voll geil, der arbeitet auf Schicht, ne? Ja. Rollende Schicht, Vierfachschicht und der weiß nächstes Jahr schon, wie er, keine Ahnung, Donnerstag
so den
Stress. Voll. Der findet, und das ist meine ich halt eben. Deswegen frage ich ja so, wenn du jetzt einen Plan hast, so ist das ja vielleicht für jemanden, der halt gerne Struktur mag, cool, aber für jemand anderen, der halt eben so ein Freigeist ist, und da würde ich dich eigentlich auch eher verorten, ist das halt eher so eine Belastung, weil man weiß, okay, ich habe jetzt diesen Freiraum nicht mehr alles zu planen.
Ich möchte keinen Halbjahresplan haben und ich möchte auch keinen Monatsplan haben, wobei
Wochenplan.
Maximal 2 Wochen im Voraus kann ich. Also ich will wissen, dass ich theoretisch, wenn ich sage, in 2 Wochen möchte ich für 6 Wochen in Urlaub fliegen, dass ich das machen kann, ohne dass ich irgendwas Großes absagen muss oder irgendwas Krasses verschieben muss.
Mhm.
Also so, dass ich, ich brauche immer so in der Hinterhand diese Fluchtoption. Ich kann trotzdem noch, ich kann alles hinschmeißen und ich kann dann einfach was anderes machen.
Naja gut, aber ich meine, 2 Wochen ist ja eigentlich relativ klar, wenn du jetzt andere Termine außer, also fürs Tätowieren geht das, bei Business-Terminen geht es natürlich nicht, ne? Das muss man dann irgendwie so oder so machen, aber...
Das kriegt man dann ja auch irgendwie untergedödelt so, aber ich sag mal, eigentlich ist es theoretisch möglich, einen 2-Wochen-Plan zu erstellen, der für mich alles abdeckt, wo ich dann ein YouTube-Video gemacht habe, vielleicht noch einen YouTube-Stream gemacht habe, OnlyFans-Content läuft nebenbei und ich dann im besten Fall auch noch so 5-6 Tage tätowiert habe. Das wäre möglich.
Ja.
Aber es ist nicht möglich für mich, das zu planen, weil ich bin nur ein Mensch und ich habe dann, und das sind ja auch dann, ich muss ja mit den Fotografen, mit denen ich da zusammenarbeite und mit den Videografen planen, wann die Zeit haben.
Ja.
Dann mit den Leuten, mit denen ich Videos machen will, muss ich dann irgendwas planen. Dann muss ich zwischendrin noch irgendwie planen, wo ich gerade zu der Zeit bin und wie ich da hinkomme und dann noch nebenbei tätowieren. Das ist irgendwie einfach mehr als gedacht.
Da habe ich auf jeden Fall habe ich schon eine Idee, was man da machen kann. Das werde ich dir aber gleich
Sepp und ich werden gleich machen. Nämlich noch off-microphone
Business-Talk
haben.
Ich sehe das als Herausforderung an, aber ich kann, also so, weil das Ding ist ja auch bei mir im Kopf, spukt ja auch dieses Thema auch Artist-Management generell oder so. Ich probiere ja, ich sehe ja, wir haben ja auch tausende von Gästen und die meisten Leute haben ja dieselben Probleme und ich probiere halt irgendwie mir noch zu überlegen, wie kann man den Leuten was an die Hand geben, was sie entlastet in ihren Sachen, aber halt trotzdem das beibehält, was man so macht. Ja. Soll ich dir was sagen? Die Stunde ist schon rum.
Ja, es war eine fantastische Stunde schon.
Fand ich auch, war geil. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Geil, wir haben schon wieder gar nicht über das Tätowieren geredet. Aber das ist nicht so schlimm. Ihr seht meine Arbeiten auf meinem Instagram-Account, die sind gut genug.
Ja, und weißt du, das Ding ist halt einfach auch bei diesem Podcast, so, was soll ich dich denn jetzt tattoo-mäßig fragen? Ich weiß, also ich sehe das ja. Ich sehe, was du tätowierst. Ich sehe, wie du tätowierst. Und das ist auch nicht so...
ja, nicht so halt, spannend.
Das ist auch nicht unser Grind, so uns so abzunerden. Nee. Ne? Wenn ich jetzt das denn zum Beispiel hier habe, so, ja. Da kann man sich dann auch mal irgendwie so über sowas unterhalten. Ja. Aber das ist halt so diese...
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich würde hier nur noch mal kurz einen mit an die Hand geben, falls ihr tätowiert, diese China-Maschinen, ja. die von 2 zu 5 Hub wechseln können. Die sind es einfach, kosten 100 Euro. Und weil alle immer, ne, ich muss hier keinem großen Konzern in den Arsch kriechen wie du.
Das ist ja gemein, das ist ja frech ist das.
Frech ist das, nee, aber nur falls ihr, weil ne, manche Leute hören das vielleicht und die gerade angefangen haben zu tätowieren, ihr müsst euch nicht gleich die Maschine für 1200 Euro kaufen, ihr könnt auch mal.
Die Maschine macht's nicht aus. Darauf können wir
Die Maschine absolut nicht, aber genau. Und
wenn man nicht Auto fahren kann und sich ein Lambo holt, so. Kann man trotzdem nicht Auto fahren.
Ich könnte auch ein Lambo fahren. Aber ja, also ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die mit den Maschinen arbeiten und ich habe auch schon 2-3 Mal jetzt mit den Maschinen gearbeitet und ich muss sagen, ich war positiv überrascht.
Ja.
Give it a try.
Ist ja auch keine Raketenphysik am
Ende. Nee, genau, ist keine Raketenphysik und
die profitieren halt davon, dass andere Leute die Entwicklungsarbeit vorher geleistet haben und die das einfach nur nachbauen müssen. Ne? Das ist halt auch so. Muss man halt gucken, wo man sein Geld hinpackt.
Ja.
Gut, dann erzähl den Leuten noch bitte nochmal, wo sie dich finden, für die, die dich nicht kennen, die 3 Stück.
Ihr findet mich ab morgen auf der Venus für ein paar Stunden.
Da ist schon weg. Ja erst Montag raus.
Ja, dann hättet ihr mich finden können auf der Venus. Aber nee, ihr findet mich auf Instagram, heiße ich chubs_inc oder chubs_privat. Und ansonsten in Frankfurt und auf YouTube heiße ich auch chubs. Eigentlich, wenn ihr chubs, chubz.
Guckt einfach auf den Folgen.
Dann werdet ihr mich finden.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Mir auch. Auch die gesamte Invitation, muss ich sagen, war herrlich.
Das freut mich. Das ist immer so, ich will euch
ganz
ja auch
wunderbar.
Was bieten. Ne?
Ja, hast du gemacht. War toll. Es war ein bisschen wie so Klassentreffen. Ja, ne? Auch wenn man, auf Conventions ist man immer mit Tätowierern auf einem Fleckchen so, aber hier kennen sich irgendwie alle und auch irgendwie nicht.
Es ist persönlich,
also genau, es ist viel persönlich. Und weil man auch hier so... kuschelig zusammen Mittag ist und so, das ist ganz lauschig.
Aber das finde ich, so waren Tattoo-Conventions früher, das war halt wirklich dann so ein Treffen, ein Szene-Treffen. Und am Ende ist das hier ja genauso.
Ja, und weil es halt hier auch gar nicht, keiner hat hier irgendeine Werbung ausgestellt oder es geht jetzt ja nicht darum, dass Kunden vorbeikommen, die dann irgendwie akquiriert werden müssen, sondern es geht wirklich nur darum, so wir socialisen hier ein bisschen und haben eine Zeit.
Hat Vorteile, hat Nachteile, aber ich mag es so lieber auf jeden Fall, wenn ich das jetzt totkapitalisieren würde. Ich würde auch nie, also wurde schon ein paar Mal gefragt, willst du das dein Größte aufziehen? Nee. Das bleibt
genau
für immer so oder gar nicht?
Es bleibt für immer, genau so ist auch richtig. Perfekte Location, sehr gut gemacht.
Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Ciao. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.